Guten Morgen an einem weiteren Herbstsonntag, an dem ich immer noch auf die schönen Herbstfarben warte, die vor allem das massive Grau ausgleichen können sollen. Aber es gibt ja Leute, die glauben an sowas, dass die Farben das ausgleichen könnten. Und einen davon begrüße ich heute Morgen wieder, Bischof Christian Stäbler. Guten Morgen.
Ja, ich höre schon den skeptischen Unterton raus.
Ja.
Regnerische Herbsttage mag ich auch nicht wirklich, das ist ja klar, lieber Wittger. Aber an die schönen Herbstfarben, naja, also die finde ich jedenfalls großartig. Das mit dem Glauben ist nochmal was Eigenes, darüber reden wir heute mehr. Aber es gibt sie wirklich, diese schönen Herbstfarben, wenn natürlich auch, klar, nicht jeden Tag. So, lieber Herr Wittger, jetzt aber Schluss mit Trübsalblasen hier. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält, ewig und der nicht aufgibt, das Werk seiner Hände.
Jetzt geht's mal um graue Wolken im übertragenen Sinne, die mich deutlich mehr umtreiben als die Wetterwolken, Herr Bischof. Also fremde Kampfjets über NATO-Gebiet, Drohnen, die auch über deutschen Flughäfen verbotenerweise kreisen. Eine Polizeiaktion auf der A100 letzte Woche, zu der zunächst nicht preisgegeben worden war, warum es diese Sperrung überhaupt gegeben hat. Wenn ich davon spreche, dass ich, wie viele andere auch, Angst vor einem Krieg haben, dann höre ich auch immer wieder die Stimmen, die sagen, Herr Wittger, wir sind längst in einem Krieg. Herr Bischof, teilen Sie diese Einstellung?
Also ich wäre da vorsichtig. Das ist natürlich eine Formulierung, die dann auch viel Angst und innere Unruhe auch auslöst. Krieg ist heute, das ist wohl richtig, so lernen wir etwas anderes, als wir es uns früher darunter vorgestellt haben. Kriegsführung ist heute, wie man sagt, Hybrid. Mhm. Das erleben wir in Europa im Moment mit Drohnen, mit Ausspähen, mit Cyberattacken, mit Angreifen von Infrastruktur. Das gehört dazu und findet anscheinend lange im Vorfeld statt. Ich finde, man muss dann auch ehrlich dazu sagen, mit anderen technischen Möglichkeiten war das früher auch so. Mhm. Also ich bin ein bisschen zurückhaltend bei diesem, wir machen jetzt noch eine Sorge mehr. Mhm. Ich will aber eigentlich heute Morgen doch auch an was anderes erinnern. Ja. Und das Grauen nicht so ganz teilen. Ein Abkommen für den Israel-Gaza-Krieg, ein Schweigen der Waffen, ein Weg zu Frieden, ein Freikommen der Geiseln, worauf wir jetzt in dieser Woche so sehr hoffen. Was haben wir darum gebetet? Diese Woche, also die letzte, hatten wir ja den 7. Oktober, den zweiten Jahrestag des Angriffs der Hamas. Und jetzt also die Hoffnung für die Menschen in Gaza, endlich keine Angriffe mehr, endlich, dass die Geiseln nach Hause kommen, endlich, dass die Kinder dort in Gaza ohne Bomben leben können. Das ist ein riesiges Zeichen. Und wie immer man zu diesem amerikanischen Präsidenten steht, und Sie wissen, ich stehe sehr, sehr kritisch zu allem, was er im Blick auf die Zerstörung der Demokratie in Amerika tut, über den Frieden in Israel und Gaza bin ich nur froh. Endlich ein Moment Freude und Glück, wenn die Geiseln wirklich zurückkommen. Und dazu gehört dann natürlich auch die Trauer über die Toten. Die vielen, vielen toten Menschen in Gaza, die toten Geiseln, Trauer, und endlich soll das ein Ende haben. Und ich hoffe so sehr darauf, dass es jetzt einen Weg gibt, dass die Menschen sich die Hände reichen.
Da könnten wirklich mal ein paar graue Wolken tatsächlich verschwinden. In diesen Zeiten, Herr Bischof, mit einer jetzt schon ja über mehrere Jahre hinweg extrem angespannten und ich nenne sie jetzt mal, auch wenn es zum Glück friedfertige Tendenzen gibt, insgesamt feindlichen Weltlage. Wie kann nicht nur der Glaube, sondern auch die Institution, Kirche, wie kann die Kirche Menschen unterstützen, helfen, Halt geben?
Also ich glaube, ganz wichtig ist Räume geben, um sich zu begegnen, um Gespräch zu ermöglichen, damit man sich aussprechen kann, damit man zuhören kann und dann natürlich auch miteinander beten. Wir hatten in dieser Woche eine Gesprächsveranstaltung in der Gethsemane-Kirche, Prenzlauer Berg. Mhm. Und da haben wir die Menschen, die da hingekommen sind, waren so 50, 60 da, genau das gefragt und auch miteinander ins Gespräch kommen. Wir haben die gefragt, was macht Mut, was gibt Hoffnung. Ja. Und das war total interessant für mich auch, was die geantwortet haben. Also einige haben gesagt, der Glaube selbst macht mir Mut. Der Glaube selbst, das und wenn andere Menschen da sind, tatsächlich auch zuhören, meditieren, beten. Und ich meine, die Kirche dort, die Gethsemane-Kirche, hat eine ganz große Tradition im Miteinander beten und dann auch zusammen anpacken. Da hat damals die Friedliche Revolution in Ost-Berlin einen ganz wichtigen Standort gehabt, vor 36 Jahren. Und dann wurde eines immer wieder gesagt, Menschen machen einem Mut. Menschen, die mutig vorangehen, neben anderen Menschen Mut machen. Ich glaube, das sind die Dinge, die uns als Kirche auch ausmachen. Menschen. Menschen, die, ja, die einfach da sind. Mir fallen dabei immer die vielen Jüngeren ein, die sich in der Hilfe für Geflüchtete engagieren. Das sind oft ganz junge Menschen. Und mir macht das auch für die nächste Generation in diesem Land und in dieser Kirche total Mut.
Menschen, die vorangehen und der Glaube selbst und beten. Okay, diese drei Punkte nehme ich mal mit. Herr Bischof, Sie haben jetzt auf jeden Fall die Chance, ein wenig Licht und vielleicht sogar ein wenig Farbe in diesen Tag zu bringen. Was ist heute die Überschrift für diesen Sonntag oder so? Unter welches Motto ist dieser Sonntag gestellt kirchlich?
Also 17. Sonntag nach Trinitatis.
Okay. Da
haben wir eine Weile immer ganz viel gezählt,
ja,
an der Stelle.
Ja, Grafzahl hier.
17. Sonntag nach Trinitatis und ob Sie es glauben oder nicht. Na? Von der ersten Anmoderation an hatten Sie das Wort im Mund, das heute im Mittelpunkt des Sonntags steht.
Aha.
Der Glaube. Es geht um die Kraft des Glaubens in den Geschichten, die wir heute hören.
Ja.
Es geht um den Glauben, der, so sagt es der Wochenspruch für diese Woche, es gibt ja für jede Woche ein biblisches Wort,
ja,
der Glaube, der die Welt überwunden hat. Also der Wochenspruch heißt genau, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Da muss man eine Weile drüber nachdenken, was das heißen soll. Was denn überwunden? Die Angst überwunden, die ganze Welt überwunden, den Unfrieden überwunden, den inneren, den eigenen Unfrieden. Und auch wenn Sie sagen, ach, das sagt er immer, aber heute ist das Evangelium eine Geschichte, von der komme ich nicht los. Ich finde sie ganz besonders. Sie erzählt von einer Frau, die...
Ja, das hören wir gleich. Also heute gibt es das tatsächlich
als Bibelstelle.
Das ist ja klasse. Ich war jetzt wirklich, ich musste nochmal nachdenken, hatte ich das Wort Glaube tatsächlich die ganze Zeit im Mund gefühlt?
Ja.
Aber in der Tat, ich habe am Anfang gefragt, es gibt Menschen, die daran glauben, dass es die tollen Herbstfarben gibt. So ging es los. Okay, nee, habe ich wieder mal wirklich nicht gewusst, weil ich mich ganz bewusst nicht darüber im Vorfeld informiere, worum es an diesem Sonntag geht, sondern mich da wirklich immer von Ihnen überraschen lasse. Also mal abgesehen von Kinderbibeln verbinde ich die Bibel aber eher mit Schwarz-Weiß, also so also vom Druck und Papier her, so als Buch eher Schwarz-Weiß. Ich bin gespannt, ob die Bibelstelle jetzt tatsächlich dann, wie Sie angekündigt haben, ein wenig Licht und Farbe ins Dunkle, ins Graue bringt und eben Glaube vermittelt. Kann.
Also ich glaube, das tut sie, diese Geschichte, die im Evangelium von Matthäus berichtet wird. Matthäus Evangelium, das ist das
erste. Ich glaube, das tut sie. Okay, ich verstehe. Ja.
Das Matthäus Evangelium ist ja das erste Buch im Neuen Testament. Matthäus war ein Jude, der dann zu den Gemeinden gehörte, die an Jesus als den Messias, als den Christus geglaubt haben. Und dieser Matthäus war einer, der sich ganz der Frage, wie der Weg der Gerechtigkeit und des Glaubens denn konkret aussehen könnte, gewidmet hat. Bei Matthäus gibt es zum Beispiel auch die große Bergpredigt Jesu nachzulesen, wo Jesus von einer anderen Gerechtigkeit und einem anderen Tun spricht, das ganz an der Liebe ausgerichtet ist. Und die Geschichte heute, die ich jetzt lese, erzählt von Jesus nochmal in einer anderen Weise. Ich lese aus dem 15. Kapitel im Matthäus-Evangelium. Und Jesus ging weg von dort und entwich in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner, meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Er aber antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, Dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde.
Sie waren ja so, sind ja so begeistert von der Geschichte. Ich habe das Gefühl, für diese Bibelstelle muss man noch so ein paar Hintergrundinfos haben, weil ich habe manches nicht verstanden. Man sagt so, er ist nur für die, die aus Israel irgendwie sind, zuständig und damit eben nicht die Frau und so. Ich habe das, also entschlüsseln Sie uns das nochmal so ein bisschen. Und warum er dann eben, als er von den Brotkrumen, als das Argument der Frau hört, dann sagt, ja, ach so, jetzt helfe ich dir doch, du bist fest im Glauben und so.
Also ich will noch einmal den Rahmen geben, in der Tat, der ist wahrscheinlich auch nicht so ganz leicht. Also Jesus, der Jude, ist in dieser, so fängt es ja an, in dieser Gegend von Tyrus und Sidon, in anderen Geschichten, die diese Geschichte auch erzählen, heißt sie die Syrophönizierin. Also sie kommt da, hier heißt sie die kananäische Frau, sie kommt sozusagen von da, dort und Jesus ist im Ausland aus Sicht des jüdischen Volkes in dem Moment und er gibt im Grunde die Antwort, die wir heute auch
Ich bin hier nicht zuständig.
Tatsächlich, ja. ist nicht mein Gebiet, sozusagen. Okay. Ja, mit all dem, was man dann dazu noch denken könnte, welche Verwicklungen das gäbe, wenn er sich da einmischt und so, auch das kennen wir alles gut. Aber natürlich ist diese Antwort, die Jesus gibt, in einer gewissen Weise auch nochmal ganz traditionell aus seiner Theologie heraus und doch auch total schockierend. Ich will mal einmal sagen, das ist das fast schon skandalöse an dieser Geschichte, wie Jesus sich verhält. Also erst sagen die Jünger, schick sie wieder weg, dann sagt er erstmal gar nichts, dann sagt er, was geht's mich an? Ja,
so kennen wir Jesus irgendwie gar nicht, ne? Der doch, wo man so denkt, er hilft doch allen.
Und das ist das Besondere, dass diese Geschichte erzählt wird. Man muss sich mal vorstellen, die Bibel hat hier eine Geschichte vom Heiland überliefert, der, ich sag's mal ganz vorsichtig und mit allem Respekt, der total unsympathisch ist in dieser Geschichte. Ja, der sagt, nee, mach ich nicht. Und ich bin ja auch überhaupt nicht für dich da. Und dann sagt er auch noch diesen, wie ich finde, wenn man ihn mal genau bedenkt, schrecklichen Satz. Bin ich dafür da, dass man den Kindern das Brot wegnimmt und wirft es für die Hunde. Er vergleicht ja im Grunde die Person, die zu ihm kommt und bettelt, mit Hunden.
Schon, ne?
Ja,
dann habe ich das richtig verstanden und dachte so, hä?
Sagt er das wirklich? Skandal. Ist schrecklich. Und wenn wir das jetzt noch gendertechnisch lesen, also einmal auf die Geschlechterrollen an der Stelle gucken, ist das wirklich, kann man gar nicht genug darüber, ich sag mal vorsichtig, irritiert sein oder eben auch sagen, skandalös, wie der Heiland sich hier verhält. Und dann passiert etwas ganz Besonderes, finde ich. Ich sage es jetzt auch mal in der modernen Sprache, und die Frau dreht ihn um. Die Frau sorgt dafür, dass Jesus seine Bestimmung begreift, dass er sagt, okay, dein Glaube ist so groß, auch an das, was er kann, was dieser Gott an Frieden in diese Welt bringen kann und was dieser Gott in ihm an Heilwerden in die Welt bringen kann. Dein Glaube ist so groß, dass ich sozusagen neu begreife, dass es über die Grenzen hinausgehen muss, dass ich nicht auf dieses Gebiet beschränkt bleibe, dass deine Tochter zu Hause ist ja deine Fernheilung, er sieht die Tochter ja gar nicht, die kommt gar nicht, die hat es ja nicht mit. Das ist wie Fernsehen, aber hier Fernheilung, die ist, er sagt, die ist jetzt zu Hause geheilt und ich spitze es zu auf den Satz, Jesus lernt, muss man sich auch erstmal vorstellen, er weiß noch nicht alles, er lernt sozusagen dazu. Jesus lernt und verändert sein Verhalten durch diese Frau. Jesus lernt durch diese Frau, was seine Aufgabe als Sohn Gottes, als Heiland ist, für alle Menschen da zu sein. Das ist wie ein riesiger Wendepunkt in dieser Geschichte.
Toll.
Durch dieses, ja wodurch eigentlich, durch das, ja ein bisschen gegen den Widerstand, in den Widerstand hinein. Nicht, die Frau nimmt diesen Satz von Jesus wieder auf.
Mit den Brotkrumen, jetzt kommen wir zu den Brotkrumen.
Dreht ihn total um und dreht dadurch, in der alten Tradition diese Geschichte auszulegen, hat man gesagt, na, durch ihre Demut, die Frau geht ganz in die Demut hinein. Das ist richtig, aber man muss sehr aufpassen. Also ja, wenn Demut der absolute Mut ist, der diese Welt verändert, voller Tatkraft, so wie die Frau und voll, ich meine, muss man sich mal vorstellen, es geht um ihr Kind, ja, und wer tut nicht alles für sein Kind, also dieses Umdrehen, Wahnsinn, ich will nur nicht, dass Demut so ein kleines Wort dabei ist, sondern wenn, dann will ich, dann
wird sie schnell macht sich so, nicht ne? klein,
genau, ja, ja. Sie macht sich nicht klein. Nur klein, damit diese Welt und damit dieser Jesus groß wird. Und er wird es, weil dieser Gott eben auch einer ist. Dieser Gott in Jesus, der auf das Bitten hört und der sich, auch das steckt ja dann wieder, der sich ansprechen lässt, der sich bewegen lässt und der sich ja am Ende ganz den Menschen zuwendet und von ihnen auch neu wenden lässt. Mhm. Auch das gehört zu dieser Geschichte. Aber erstmal auch der Schock dieser Antworten aus Jesus' Mund und dann das Umdrehen.
Ja, und sie wirkt in ihrer Demut eben nicht klein, sondern sehr stark, sehr groß.
Ich würde das Wort Demut am liebsten wieder rausnehmen, weil es so, naja, es hat so was Typologisches, ne, demütige Frau. Ja, auf keinen Fall. Der Mut schlechthin.
Die kämpft für ihr Kind.
Die kämpft für ihr Kind und die schreibt die Heilsgeschichte neu.
Jetzt klasse,
wirklich. Jetzt wissen Sie, warum ich die Geschichte so...
Ja, jetzt gefällt die mir auch noch besser. Ich habe schon geahnt, irgendwie, dass da steckt ganz viel drin, was auch mich überzeugen wird. Ja. Und jetzt einmal mehr, habe ich mitgenommen, habe ich verstanden. Danke, tolle Geschichte. Der Heiland lernt da etwas in dieser Geschichte, etwas ganz Essentielles für uns alle
und
für sein Wirken.
Wir sind dankbar für diesen Mut der Frau.
Lassen wir uns auch gerne das ein oder andere Mal vielleicht auch umdrehen mit guten Argumenten und mit Demut.
Aber Entschuldigung, wenn ich da nochmal reingehe, aber nicht Demut mit Kuschen verwechseln. Das war zu lange in der Geschichte. Demut als Rebellion an dieser Stelle, als wirkliche Kraft, Neues zu schaffen. Insofern, ich wäre da ganz vorsichtig, bevor wir nicht in so ganz alten Bildern hängen bleiben. Solange wie wir das in der Gefahr sind, in diesen Bildern hängen zu bleiben, streiche ich das Wort Demut hier wieder raus.
Weltpolitik wirkt schnell mal sehr groß und dadurch auch abstrakt und unpersönlich. Dabei geht es ja letztlich bei jeder weltpolitischen Entscheidung um einzelne Personen. Die können von für viele Menschen weitreichenden Entscheidungen betroffen sein oder von ganz alltäglichen Entscheidungen und Bedingungen wie, wo kriege ich jetzt etwas Brot her? Wo wasche ich meine Haare? Wie kriege ich mein Kind in den Schlaf? Gerade in Kriegsgebieten sind das keine banalen, sondern existenzielle Fragen. Und wenn wir jetzt zur Fürbitte kommen, dann bitte ich, dass alle notleidenden Menschen sowohl bei den weitreichenden Fragen und den alltäglichen Herausforderungen Lösungen und Antworten finden oder bekommen.
Gott, wir bitten dich, dass Frieden werde, Frieden jetzt in Israel und Gaza, dass die Geiseln in den nächsten Tagen zurückkehren, dass das Warten und Hoffen und Beten erfüllt wird und dass sie zurück ins Leben finden nach Qual und Schmerz und dass Frieden werde für die Palästinenser, für die Menschen in Gaza, die unschuldigen Kinder, dass die Hoffnung wächst und das Leben zurückkehrt und die Menschen aufeinander zugehen, das bitten wir. Und wir bitten für die Menschen bei uns, dass die Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft sich durchsetzt, dass wir achtsam füreinander sind, dass wir Mut haben und Mut finden, auch mal Menschen umzudrehen oder uns umdrehen zu lassen, wo wir auf dem falschen Weg sind. Es geht um jeden und jede. Ich bitte dich, Gott, für die Menschen, die ohne Obdach sind, die jetzt, wenn es kälter und nasser wird, ein Dach brauchen und Hilfe. Gott, für das Miteinander von Fremden und Einheimischen bitte ich, dass wir spüren, wie gut es ist, dass wir zusammengehören. Und um das Miteinander der Generationen bitten wir jeder Gruppe, dass wir nicht immer glauben, wir seien nur für uns. Glauben. Um Glauben bitte ich, dass wir ihn nicht verlieren in allem Zweifel, der dazugehört, dass wir den Glauben an das Gute und die Hoffnung bewahren und so handeln. Wir können das. Gott schenkt uns das.
Amen. Auch wenn ich ja zu Beginn unseres Gottesdienstes im Gespräch sehr auf die grauen Wolken abgezielt habe, wusste ich ja schon, es wird, zumindest für mich in meinem Empfinden, einen Moment geben, an dem Licht in diesen Tag einfallen wird. Denn der Segen ist für mich auf jeden Fall immer ein strahlender Lichtschein.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Wenn wir, lieber Herr Bischoff, den Herbst schon so unterschiedlich empfinden, also was die Farben so angeht, dann möchte ich jetzt doch noch mal versuchen, ein gemeinsames Empfinden zu kreieren, ihn zu entlocken. Also Blätter zusammenfegen, ob nun auf dem Bürgersteig oder auf dem Grundstück. Blätter zusammenfegen macht doch nun wirklich keinen Spaß. Oder sagen Sie da auch ganz positiv, die Igel freuen sich über die Laubhaufen und die Kinder, die springen da rein und deswegen fege ich gerne im Herbst Blätter zusammen. Jetzt bin ich echt gespannt.
Also erstmal, lieber Herr Wittke, zusammengekehrte Blätter sind mir lieber als die nassen kleinen Ansammlungen, die es so richtig schön rutschig
Aber machen. Es geht darum, wer fegt die denn zusammen zu den Ansammlungen?
Ich gebe ja zu, dass ich die Zeit nicht finde, die Blätter zusammenzukehren. Da ahne ich schon, was Sie meinen. Aber gucken Sie sich die Blätter mal an. Das Muster, die Verschiedenheit, die Farben, diese Schönheit.
Geht das schon wieder los?
Gucken Sie doch mal, wenn ein Blatt zig verschiedene Farben hat, die ineinander laufen, das hätte sich doch niemand ausdenken können, so schön ist die Schöpfung, oder? So schön, so unfassbar schön. Ja. Schauen Sie sich die Schöpfung genauer an. Ja. Im Moment sehe ich öfter, sehen Sie das auch manchmal, wenn ich da laufe, an einem Baumstamm ein Eichhörnchen. Husch! Und dann ist es auch schon weg, das Eichhörnchen. Husch. Und ich meine Eichhörnchen. Husch. Ich meine nicht Jesus. Kennen Sie die kleine Geschichte mit Jesus und dem Eichhörnchen?
Nein.
Also dann erzähle ich die jetzt noch. Erzählt die Lehrerin im Religionsunterricht, als es um die Schöpfung geht, eine Geschichte aus dem Wald, in der ein kleines Tier vorkommt, das die Bäume hochlaufen kann, ganz schnell und über die Äste springen kann. Klein, braun, langer Schweif, kleiner Kopf. Fragt die Lehrerin, wisst ihr, was das für ein Tier ist? Meldet sich ein Mädchen und sagt ziemlich klug, normalerweise würde ich sagen, das ist ein Eichhörnchen. Aber wie ich Religion hier kenne, ist es wohl Jesus, oder?
Das gefällt mir sehr gut.
So viel
zum Herbst. Schlaues Kind,
ja.
Und ich freue mich, dass Sie sich an den Blätterhaufen erfreuen, die ich zusammengefegt haben werde dann wohl. Kommen Sie gut durch den Sonntag und durch die nächste Woche mit ganz viel Farbe und Licht.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag.